Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Sinne unseres Mottos Wissen schafft Begeisterung freuen wir uns, Ihnen den Vortrag von Universitätsprofessor Andreas Bergthaler vom 9. Mai 2025 an der Internationalen Akademie Traunkirchen mit dem Titel »Ist Krebs übertragbar? Lehren von tasmanischen Teufeln« präsentieren zu können. Andreas Bergthaler studierte Veterinärmedizin an der VetMed-Uni Wien und leitet seit 2011 die Forschungsgruppe Systemischer Immunmetabolismus bei Virusinfektionen und Erregerüberwachung auf Bevölkerungsebene am ZEM, Forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2022 ist er Professor für molekulare Immunologie an der MedUni Wien sowie Leiter des Instituts für Hygiene und angewandte Immunologie am Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie. Die Folien dazu finden Sie online auf unserer Homepage unter akademietraunkirchen.com/Vortragsfolien. Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Nachhörmöglichkeit.
Gut, ich möchte mal beginnen damit, dass ich mich bedanke. Einerseits bei der Internationalen Akademie Traunkirchen, die das Ganze organisiert haben und mich die letzten Jahre immer wieder eingeladen haben für sowohl Workshops mit Schülerinnen, das sind in der Regel so 9 bis 14 Jahre alte, die unglaublich motiviert sind und einen Löcher in den Bauch fragen, aber eben auch die Möglichkeit dann am Abend quasi ein Thema vorzustellen. Und ich habe mir diesmal gedacht, ich bin gefragt worden, über was soll ich reden, und ich wollte auf keinen Fall über Coronaviren reden, auch nicht über die Pandemie, auch nicht zwingend über Viren, sondern ein bisschen was anderes. Und ich hoffe, dass ich Sie auf diesem Ritt über die Weltkugel, auf die andere Hemisphäre wieder zurück, aber auch durchs Tierreich mitnehmen kann, um Ihre Erwartung zu dämpfen. Weder kann ich mit toller Bläsermusik dienen, noch mit kabarettistischen Einlagen. Ich war gestern beim Josef Hader, den habe ich seit 20 oder 30 Jahren wieder mal gesehen im Toskana-Park. Genau, aber es geht wirklich darum, so Ihnen quasi einerseits zu erzählen aus unserer Forschung. Also es geht nicht nur darum, dass ich von anderen Leuten erzähle, sondern auch, was wir selber in Wien dazu erforschen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dass wir, ist nicht offensichtlich, warum man mit tasmanischen Teufeln in Österreich zu tun hat, aber auch immer wieder so ein bisschen Verbindungspunkte zeigen, warum das sehr wohl auch relevant sein kann für humane Erkrankungen, für das Verständnis von uns, aber auch letztlich von Tieren, von Biologie. In dem Zusammenhang freue ich mich auch, meinen ehemaligen Biologielehrer und Psychologielehrer im Publikum zu sehen. Willkommen. Weil ich noch gebeten wurde, kurz zu erklären über diese Spenden. Das ist, es geht nicht an uns, es geht nicht an mein Labor, sondern Tasmanien, die haben von der Regierung quasi ein Programm aufgesetzt, das heißt Save the Tasmanian Devil, wo sie Spenden sammeln international, um unterschiedliche Maßnahmen zu unterstützen, um diese Spezies, auf die wir jetzt dann zu sprechen kommen werden, vor dem Aussterben zu retten. Also gerne, wenn Sie was spenden wollen, bitte. Wir werden das dann quasi das wird die Akademie nach Australien überweisen. Gut. Ja, ich fange mal an. Wie alles begann. Hier rechts ist, können Sie das gut lesen oder ist es zu hell? Ich frage mich nur, ob man das dunkler machen kann. Jetzt scheint mal die Sonne. Genau, aber Sie sehen quasi, ich werde es versuchen, immer ein bisschen zu erklären. Ah ja, das ist schon besser, danke. Hier ist Australien. Wer von Ihnen war schon in Australien? Hände hoch. Okay, eine Person. Also hier an der südlichen Halbkugel und hier ganz unten dieser Zipfel, da ist einerseits Melbourne und dann 2,5 Stunden Flugzeit in den Süden ist Tasmanien. Wenn man nochmal 5 Stunden weiter runterfliegen würde, dann sind wir in der Antarktis schon. Also das ist schon wirklich sehr, sehr südlich. Wenn man dort in die naturhistorischen Museen geht, kriegt man Pinguine vorgesetzt, was man nicht unbedingt erwarten würde in Australien. Aber die ganzen Forschungsmissionen in die Antarktis beginnen in der Regel von Tasmanien vielfach. Genau. Also hier ist die tasmanische Insel quasi jetzt rausgezoomt. Und ich muss jetzt ungefähr 30 Jahre zurück beamen, 1996. Da ist hier im nordöstlichen Zipfel in einem Nationalpark was Besonderes aufgetreten. Und da gab es einen Naturfotograf, der ist dort auf der Lauer gelegen, hat versucht, unterschiedliche Tiere vor die Linse zu bekommen. Sie werden dann noch sehen, ich werde Ihnen ein paar Beispiele nennen von Tieren, die Ihnen wahrscheinlich noch nie untergekommen sind, aber die dort quasi so rumfleuchen wie bei uns Ratten und Mäuse. Und derjenige, Christo Bars, der hatte auf einmal vor seiner Linse einen tasmanischen Teufel, das war klar. Aber was speziell war, wie Sie hier sehen können, dass der im Gesicht entstellt war. Und das war so ein Geschwulst. Geschwulst heißt nicht zwingend, dass es Krebs ist, das kann auch ein Abszess sein oder so. Aber es war merkwürdig. Und das war 1996. Um diese Zeit haben auch Bauern berichtet, dass sie weniger und weniger tasmanische Teufel in der Natur sehen. Auch das war nicht wirklich, konnte man schwer einordnen. Und 2006, also 10 Jahre später, gab es dann den ersten wissenschaftlichen Bericht in Nature, wo die zeigen konnten, indem sie Proben nahmen von mehreren von solchen Geschwulsten, dass das ein Krebs ist, der zwischen den tasmanischen Teufeln ident ist, genetisch ident. Was äußerst ungewöhnlich ist, weil beim Menschen, auf das komme ich danach noch, aber im Prinzip gibt es das dort nicht, oder? Wenn jemand von Ihnen, hoffentlich nicht, aber Hautkrebs hat, hat man nicht Angst, dass man die Stelle angreift, weil das eigentlich beim Mensch nicht vorgesehen ist und auch nicht wirklich stattfindet, dass es zur Übertragung kommt von Krebszellen. Aber in dem Fall konnte man genetisch zeigen, dass Tumorproben, die aus unterschiedlichen Bereichen von Tasmanien entnommen worden sind, dass die genetisch völlig ident sind. Das war merkwürdig. Und eine Konsequenz daraus, muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, hier war quasi dieses erste Bild, das gemacht wurde. Und hier sehen Sie dann, in welchen Bereichen dieser Tumor langsam angekommen ist. Das heißt, 2000 hat sich das schon so weit ausgebreitet, 2005 noch mehr, hier ist die Hauptstadt von Tasmanien, Hobart, 2010. Und mittlerweile findet man dieses Virus, nicht dieses Virus, sondern diesen Tumor überall, über die ganze tasmanische Insel verstreut. Da möchte ich gleich mal ein bisschen Ihnen kurz ein bisschen was Allgemeines über Krebs erzählen. Also ich versuche das immer so ein bisschen zu verknüpfen mit Krebs und dem Immunsystem, weil ich habe Ihnen gesagt, das sind Krebszellen. Aber wie kann man eigentlich Krebszellen charakterisieren? Was ist typisch für Krebs? Und das ist hier so ein vielfach zitiertes, tausendfach zitiertes Paper von Hanahan und Bob Weinberg. Die haben versucht, so quasi die klassischen Kennzeichen von Krebs zusammenzufassen. Und ich gehe es kurz darauf ein. Einerseits, eine Krebszelle zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich unkontrolliert teilt. Sie setzt sich über die Stoppsignale hinweg, die sonst eine Zelle oft verspürt. Wichtiger Punkt auch für den Vortrag heute ist, Tumoren versuchen, sich dem Immunsystem zu entziehen. Gibt es unterschiedliche Strategien, wie ein Krebs sich verstecken kann. Zellen können sich immer weiter teilen, die sind immortal, also die unsterblich. Krebs oder Tumor ist in der Regel auch mit Entzündung verbunden. Dann auch ein wichtiger Aspekt ist, gerade bei den späten Phasen von Krebs, dass es zur Metastasierung kommen kann. Das heißt, die Tumorzellen invadieren andere Organe. Ich würde jetzt auch mal behaupten, das hat gewisse Parallelitäten, ob eine Krebszelle von einem Teufel zum anderen übertragen wird oder ob eine Krebszelle zum Beispiel, die zuerst in der Leber zum Beispiel sitzt, wenig später dann in der Lunge gefunden werden kann. Auch da wiederum muss sich die Zelle quasi auf eine neue Umgebung einstellen. Es braucht neue Blutgefäße. Die Erbsubstanz, die sammelt Mutationen an. Die Krebszellen schaffen es relativ gut, dem Zelltod zu entkommen. Also quasi die sind unsterblich und es gibt gestörten Stoffwechsel. Das sind so die klassischen Kennzeichen, wie man normalerweise eine Krebszelle beschreibt. Was hier aber fehlt, ist Übertragbarkeit. Es ist einfach bisher in der Biologie, in der Medizin, ist es nie wirklich ein Thema gewesen, dass eine Krebszelle auch übertragen werden könnte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass zum Beispiel ein Virus jemanden ansteckt, also zum Beispiel ein humanes Papillomavirus, HPV, und dort zum Beispiel Gebärmutterkrebs verursacht, das wäre auch eine Ansteckung, sondern ich rede wirklich davon, dass die Krebszelle selber von dem einen Patienten zum anderen überspringt. Und das ist das Besondere auch bei diesem tasmanischen Teufel, wie wir jetzt dann erfahren werden. Das Spannende ist, bisher gibt es eigentlich, wenn man sich anschaut, was bisher bekannt ist wissenschaftlich, gibt es nur 3 Tierspezies, wo dieses besondere Phänomen von übertragbarem Krebs vorkommt. Das sind die tasmanischen Teufel, auf die wir mehr eingehen werden. Das ist ein spezieller Tumor bei Hunden, komme ich gleich dazu. Und wer würde daran denken, Muscheln. Auch Muscheln können Krebs entwickeln und die haben auch eine ganz spezielle Besonderheit. Tasmanischer Teufel, habe ich Ihnen gesagt, 1996 entdeckt und man glaubt auch, dass der eigentlich nicht sehr viel früher entstanden ist. Das heißt, evolutionär gesehen ist das unglaublich kurze Zeit eigentlich von der Entstehung des Tumors bis dazu, dass er nahezu die Population auslöscht. Ich habe erzählt, es gibt auch einen Hundetumor, der hat interessanterweise eine völlig andere Geschichte. Da wurde genetisch, konnte man das zurückrechnen, indem man schaut, wie viele Mutationen sich angesammelt haben über die Zeit, dass dieser übertragbare Krebs bei den Hunden vor 10 oder 11.000 Jahren entstanden ist. Da gab es damals einen Wolf, ich glaube, es war ein weiblicher Wolf, das kann man von den Chromosomen quasi sagen. Und aus irgendeinem Grund hatte der Tumor in diesem Wolf es geschafft, sich auf den nächsten Wolf zu übertragen. Und daraufhin sind diese Tumorzellen wie ein Parasit, aber es ist immer noch eine einzelne Tumorzelle, haben sich quasi ausgebreitet. Über 11.000 Jahre gibt es super genetische Studien, wo sie zum Beispiel von Hundearten, Hunderassen aus der ganzen Welt Proben genommen haben. Einerseits eine Tumorprobe und andererseits eine normale, gesunde Gewebsprobe. Also von Bernardiner bis zum Pekinesen und Nackthund und was auch immer. Und was man dabei gesehen hat genetisch, dass die Hundegenome, also von dem gesunden Gewebe, sich sehr stark unterscheiden, weil das ist quasi der menschliche Einfluss der Rassen und der Zucht. Aber die Tumorzellen, egal ob man den in Tibet genommen hat oder in Mexiko oder in Europa, die Tumorzellen sind nahezu ident. Und das ist quasi genetisch der Beweis, dass das ein Tumor ist, eine Tumorzelllinie, die übertragen wird von Hund zu Hund über tausende von Jahren. Warum das so ist, kommen wir noch darauf zu sprechen. Bei den Muscheln ist das ein bisschen, glaubt man, dass das nicht ganz so lange her ist, aber auch da gibt es ein paar Beispiele. Und die Hunde habe ich jetzt schon erwähnt gehabt, also quasi die Krebszellen wandern von Hund zu Hund, ist ein Krebs, der beim Geschlechtsakt übertragen wird, weil auch die Frage ist natürlich, wie denn der Kontakt hergestellt wird von Individuum zu Individuum. Das heißt, es ist ein sexuell übertragbarer Krebs, hat nichts mit Viren zu tun. Viren spielen ja keine Rolle, es sind ausschließlich die Krebszellen, die überspringen vom einem Tier zum anderen. Wie schafft es nun ein Tumor eben diese unglaubliche Tat, so quasi sich nahezu unsterblich zu machen, 10.000 Jahre schon in der Weltgeschichte weiterzuleben? Da gibt es sehr gute Evidenz, würde ich mal sagen, die zeigen, dass diese Krebszellen sich sehr gut vor dem Immunsystem verstecken können. Das ist etwas, da komme ich drauf, was beim tasmanischen Teufel wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Und dieses Verstecken vor dem Immunsystem ist auch etwas, was wir bei humanen Tumoren sehr oft der Fall ist. Das heißt, da gibt es ganz viele Strategien, wie Tumoren es schaffen, dass zum Beispiel bestimmte Immunzellen, wie Killerzellen, auf die komme ich noch zu sprechen, dass die nicht erkennen können, dass sie eine Tumorzelle vor sich haben. Bei den Muscheln auch nur ein Slide, damit Sie es so ein bisschen einordnen können. Gibt es 3 unterschiedliche Spezies von Muscheln. Ich bin kein Limnologe, vielleicht ist manche von Ihnen haben da mehr Erfahrung. Aber was gezeigt wurde in mehreren Studien, dass diese Muscheln, die bilden blutkrebsähnliche Zellen, so leukämische Zellen. Und das Spannende ist, dass diese Zellen von den Muscheln, von den Betroffenen ausgeschieden werden. Und die Muscheln schwimmen über zig Kilometer im Meer und treffen dann zufällig auf eine neue Muschelpopulation, eine neue Muschelbank, tun sich dort einnisten, wachsen weiter und dann werden sie wieder übertragen. Und es gibt eine Studie, die in Nature Cancer rausgekommen ist, die ich reviewed hatte auch, da konnten sie genetisch zeigen, dass dieser Muschelkrebs sich von Portugal, Spanien bis nach Norwegen komplett genetisch ident darstellt. total verrückt, wenn man sich überlegt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine einzelne Zelle dann wieder in einer anderen Muschel ankommt. Die filtrieren natürlich das Wasser, also gibt wahrscheinlich schon, erleichtert es ein bisschen, dass diese Zellen dann auch dort ankommen. Aber das ist quasi so die zweite Spezies neben den Hunden, wo es übertragbaren Krebs gibt. Und damit wären wir jetzt in Australien angekommen. Hier sehen Sie einen tasmanischen Teufel. Die sind ungefähr so groß, wenn sie ausgewachsen sind, schauen ein bisschen räudig aus zum Teil, sind Aasfresser, der, werden Sie sehen, der zittert ein bisschen. Das Video ist nicht von mir. Genau. Haben diese spezielle weißen Fellmarkierungen und sind immer hungrig. Wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, tasmanische Teufel, der gehört zur Familie der Raubbeutler. Weiß nicht, wer von Ihnen sich mit Raubbeutlern auskennt, ich nicht wirklich. Hier sehen Sie einige Spezies. Das heißt, das sind solche Raubbeutler, die da in Tasmanien, in Australien rumlaufen. Die heißen auf Englisch Quolls. Und der größte von ihnen ist der tasmanische Teufel. Warum ist das wichtig? Weil seitdem der tasmanische Wolf, quasi der letzte, erlegt wurde vom Menschen vor, ich weiß nicht, 110 Jahren oder so, ist der tasmanische Teufel das größte fleischfressende Raubtier aus Tasmanien. Das heißt, das sitzt oben auf der ökologischen Pyramide, ist dafür zuständig, dass Aas, kranke Tiere und so weiter vertilgt werden. Und dementsprechend glauben die Behörden dort auch, dass es unglaublich wichtig ist, diese Spezies zu schützen, weil wenn der quasi ausstirbt, dann wird das ganze ökologische System unter Umständen in irgendeiner Form verändern. Ja, gibt diese so eine internationale Liste, wie sehr bedroht so eine Tierart ist. Das ist quasi endangered. Es ist noch nicht extinct oder critically endangered, aber es ist quasi sehr stark bedroht und das sehen Sie hier. Das ist quasi die Landkarte und Sie sehen hier, gibt es Zählungen, wie man tasmanische Teufel, quasi die Dichte, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also die haben einerseits werden so Fallen aufgestellt, es wird das Roadkill gezählt, gibt es viele Straßen und man, ich war letztes Jahr dort mit meiner Familie, da sind ständig, findet man Kängurus am Straßenrand liegen, das ist dort ganz normal, da gibt es viele Tiere, aber eben auch tasmanische Teufel. Aber die werden weniger. Und Sie sehen hier 96, das ist quasi wie dieses Foto, das erste Foto gemacht wurde. Und seitdem werden die weniger und weniger. 80-90% sind die Berechnungen. Und ja, wie es weitergeht, ist nicht wirklich klar. Es gibt ein paar wenige Stimmen, die behaupten, die tasmanischen Teufel, die würden jetzt resistent werden vor dem Tumor und dann ist ihnen das wurscht. Aber die Mehrheit der Wissenschaftler denkt eigentlich, dass das nicht der Fall ist. Und die Zukunft wird es zeigen. Ich komme auf das am Schluss noch, was sehr stark versucht wird von den Behörden in Tasmanien, mit Impfprogrammen die Teufel zu schützen. Und da muss man sich vorstellen, wie kann man ein in der Wildnis lebendes Tier impfen? Das ist nicht leicht. Ein Beispiel, das Sie kennen alle wahrscheinlich, die Tollwutimpfung bei Füchsen, wo man quasi Köder auslegt und da ist dann ein Impfstoff drinnen, wo dadurch die Füchse in dem Fall vor Tollwut geimpft werden. Das Problem, das es in Tasmanien gibt, dass es unglaublich viele von diesen Beutel Marder und Nagern gibt. Das heißt, wenn man dann den Köder hinlegt, dann frisst jeder diesen Köder, nur nicht der tasmanische Teufel. Das heißt, die Kollaborationspartner von uns zum Beispiel, was die machen ist, die haben einen Doktoranden, der macht mit künstlicher Intelligenz, hat der so einen Futterapparat gebaut, da öffnet sich die Tür nur, wenn die Kamera kennt, dass vor der Tür ein tasmanischer Teufel sitzt. Wie sehr das dann wirklich skalierbar ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber da geht es darum, wie kann man jetzt in der Natur quasi tatsächlich dann eingreifen? Will man eingreifen? Ich glaube, viele von Ihnen wissen, die Australier sind bekannt dafür, dass sie immer wieder eingegriffen haben in der Natur mit zum Teil fraglichen Konsequenzen, wenn man an Kaninchen denkt, Kaninchenvirus, die Dingo-Plage, Kamele. In Australien gibt es die meisten Kamele auf der ganzen Welt, Kröten. Die sind da immer wieder relativ mutig beim Eingriff in der Natur. Aber in dem Fall quasi ist der jetzige Stand der Dinge, dass man versucht, die Teufelpopulation vor diesem Tumor zu impfen. Wenn wir uns anschauen jetzt, wie dieser Tumor sich so dann darstellt, das ist in der Regel, geht so 6 Monate im Durchschnitt, bevor dann das Tier stirbt am Tumor. Das heißt, Sie sehen hier, das beginnt hier, wird immer größer und am Schluss schaut das ziemlich schlimm aus. Gibt es dann auch Regeln, wenn man solche Tiere findet, ab wann man sie euthanisieren muss. Etwas ähnlich wie beim Hundetumor ist auch der Übertragungsweg in dem Fall so, dass die relativ starkes Aggressionsverhalten haben, nicht nur gegenüber Fotografen, sondern auch quasi gegenseitig. Und das heißt, sowohl wenn sie um Futter streiten oder beim Geschlechtsakt, verbeißen sich die ineinander. Aus irgendeinem Grund beißen sich die ins Gesicht. Und das ist quasi der natürliche Übertragungsweg von diesem Tumor. Ja, und eine große Frage, die sich die Forschung jetzt seit 30 Jahren stellt, und ich würde mal behaupten, immer noch nicht mit der endgültigen Antwort. Warum schafft es der Krebs zu überleben in diesen Teufeln über 30 Jahre? Warum können die Teufel nicht diesen Krebs loswerden, wie das ja meist der Fall ist? Und da ist unser Immunsystem an sich sehr erfolgreich. Also ohne dass sie es wissen, jeden Tag produziert der Körper Tausende von potenziellen Krebszellen, aber das Immunsystem erkennt das rechtzeitig und räumt die ab. Das funktioniert normal ganz gut. Und auch bei den tasmanischen Teufeln, die haben ein Immunsystem, das ist nicht so unähnlich wie unseres. Da gibt es verschiedene Zellen, T-Killer-Zellen, auf die komme ich dann gleich, die quasi die normalerweise infizierten Zellen abtöten. Es gibt B-Zellen, die Antikörper produzieren. Das haben wir heute Nachmittag mit den Schülern, haben wir Rollenspiele gemacht. Jeder war eine unterschiedliche Immunzelle und dann haben wir quasi eine Immunreaktion durchgespielt und die Papierflieger waren die Antikörper. Das heißt, das Immunsystem vom tasmanischen Teufel an sich, es ist vorhanden, es funktioniert. Das erklärt es nicht, warum die den Krebs nicht loswerden. Eine weitere Möglichkeit ist, und am Ende des Tages ist wahrscheinlich meistens nie ein Faktor, es hängt mehr zusammen, ist, dass die genetische Vielfalt von dieser Population weniger und weniger geworden ist. Einfach weil die Population kleiner geworden ist. Ursprünglich gab es tasmanische Teufel auch in Australien selber. Dort sind sie ausgestorben. Das heißt, es ist wirklich so eine Rückzugspopulation auf dieser Insel im Süden. Und etwas, was man weiß, und auf das komme ich jetzt gleich, ist, dass ein bestimmter Faktor vom Immunsystem stark betroffen ist. Und das ist eine Abkürzung, die ist nicht so wichtig und die haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, MHC, komme ich gleich zu sprechen, warum das so wichtig ist und warum das mit erklären könnte, warum die tasmanischen Teufel den Krebs nicht loswerden. Da mache ich jetzt ein bisschen einen Diskurs quasi zu allgemeiner Immunologie. Das ist beim Menschen ganz genauso wie beim tasmanischen Teufel oder auch beim Hund. Bei den Muscheln wäre es anders, die haben keine Immunzellen, aber jetzt sagen wir mal Säugetiere. Wir haben hier eine Tumorzelle, das dunkelrosa, das wäre der Zellkern, wo die Erbsubstanz quasi abgespeichert ist. Und was die Tumorzelle hat, ist an der Oberfläche Rezeptoren, wie jede Zelle. Und was diese Rezeptoren haben, die präsentieren Antigen. Antigen sind quasi kleine Bruchstücke von Eiweißstoffen, wo wie auf einem Präsentierteller die Zelle nach außen zeigt, was sie so anzubieten hat. Wenn das eine körpereigene Zelle ist, dann weiß das Immunsystem, die rühren wir nicht an. Aber wenn das ein fremdes Antigen ist, dann kann eine Immunreaktion beginnen. Wie schaut das jetzt aus? Da haben wir hier jetzt eine T-Killer-Zelle, wiederum der Zellkern. Und auch da, die hat einen Rezeptor an der Oberfläche, TCR, T-Zellrezeptor. Und was dieser T-Zellrezeptor jetzt erkennt, ist diese Struktur hier. Das heißt, der T-Zellrezeptor kennt das Antigen mit, das präsentiert wird auf diesem Rezeptorkomplex, der halt MHC heißt. Und da vielleicht auch ein Link zu meiner eigenen wissenschaftlichen Vergangenheit. Ich hatte meine Doktorarbeit in Zürich gemacht bei Rolf Zinkernagel und der hatte mit einem Australier, mit Peter Doherty, hatten die in den 70er Jahren entdeckt, dass die T-Zellen diese MHC-Moleküle brauchen, um eine infizierte Zelle zu entdecken und dann abzutöten. Das heißt, die haben dafür dann 20 Jahre später den Nobelpreis bekommen. Und das war diese Erkenntnis, dass die T-Zellen wichtig sind für MHC. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel denken an Transplantationen, da geht es immer darum, dass man versucht, möglichst gut zu matchen den Organdonor und den Rezipienten. Und was vergleicht man da? Die MHC-Gene. Also je ähnlicher die sind, umso weniger ist dann die Wahrscheinlichkeit einer Abstoßung. Das haben die mehr zufällig entdeckt, weil Rolf ist quasi nach Canberra gegangen und das Labor gab es so nicht, wie ihm versprochen war. Und daraufhin haben sie mit jemand anderem zusammengesteckt und das war dieser Peter Doherty. Und so haben die begonnen zusammenzuarbeiten, wie das oft in der Forschung ist, wo einfach so Zufälle aneinandergereiht sind, aber schon darauf aufbauen, dass man exzellente Leute hat, dass man gute Infrastruktur hat und daraus ergeben sich dann neue Fragestellungen. Gut, jetzt haben wir die T-Zelle, die ist angedockt hier an das Antigen, das auf diesem MHC-Molekül präsentiert wird. Und was kann die T-Zelle nun machen? Mehrere Sachen, aber das Wichtigste ist den sogenannten Todeskuss. Was bedeutet das? Die T-Zelle kann jetzt nun, die T-Zelle kann jetzt nun an der Oberfläche von der Tumorzelle solche Poren inserieren. Und das sind wirklich, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Cartoon, sondern das ist ausgehend von Röntgenstrukturaufklärung. So schauen diese Poren aus, wenn man sie quasi mit dem Elektronenmikroskop anschauen würde. Das heißt, die T-Zelle schafft es, in die Oberfläche der Tumorzellen diese Poren einzubauen. Und im nächsten Schritt wird dann noch Gift nachgeschickt. Das sind Granzyme zum Beispiel, das sind bestimmte Enzyme, die dann den Zelltod auslösen dieser Tumorzelle. Das heißt, einerseits kommen dann diese Toxine rein und andererseits natürlich, wenn die Membran total löchrig ist, dann geht der ganze Zellinhalt verloren und in weiterer Folge ist die Tumorzelle dann weg. Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, wie T-Zellen infizierte Zellen oder auch Krebszellen erkennen und abtöten. Und das spielt auch beim Menschen und bei der Krebstherapie eine sehr wichtige Rolle. Das ist wirklich eine Revolution, die in den letzten 20 Jahren entstanden ist und die basiert auf Folgendem. Sie haben hier die T-Zelle, die ist diesmal rot angemalt, und hier haben Sie die Krebszelle, die ist blau. Hier kennen Sie jetzt schon das MHC-Molekül mit dem Antigen und der T-Zellrezeptor, der das erkennt. Und was aber nun der Witz ist, dass wenn sehr, sehr viel von diesem Antigen im Körper vorliegt, dann denkt sich das Immunsystem, wenn ich jetzt alle Zellen töten würde, die dieses Antigen präsentieren, dann bringe ich den Wirt um. Quasi dann ist der Kollateralschaden, die Immunpathologie ist zu hoch. Und was daraufhin passiert ist, dass die T-Zellen abgeschwächt werden durch Inhibitionsrezeptoren. Das heißt, die Krebszelle signalisiert der T-Zelle, tu mich nicht abtöten. Quasi tu nicht diese Poren inserieren. Das Phänomen nennt man Immunerschöpfung. Quasi wenn zu viel Antigen vorliegt, sei es bei chronischen Infektionen wie HIV oder Hepatitis C oder eben auch bei Tumoren, dann führt das dazu, dass der Körper seine Immunantwort herunterreguliert. Und was man sich nun jetzt therapeutisch zu Nutzen machen kann, ist, man kann jetzt ganz gezielt hier eingreifen. Also man kann hier diesen natürlichen Hemmungsweg von diesen inhibitorischen Rezeptoren blockieren mit Antikörpern. Und das ist etwas, was bei manchen Krebszellen oder bei manchen Krebsarten wirklich die Medizin revolutioniert hat. Bestes Beispiel, würde ich sagen, ist wahrscheinlich der Hautkrebs, schwarze Hautkrebs, Melanom und Lungenkrebs. Bei manchen Krebsarten funktioniert das relativ schlecht. Man weiß nicht genau, warum. Da wird nach wie vor sehr, sehr viel erforscht. Aber diese Immune-Checkpoint-Blockade, also die Checkpoints sind diese inhibitorischen Rezeptoren, die kann man medizinisch angreifen und damit das Immunsystem wieder schärfen. Und um Ihnen noch eine Idee zu geben, wie lange es dauert von der Grundlagenforschung bis zum Patienten, dieses Konzept von T-Cell Exhaustion, von Immunerschöpfung, das wurde 1993 von Rolf Zinkernagel in Zürich entdeckt. Hatte dann ein paar Jahre später, haben Leute in Texas und in Japan diese inhibitorischen Rezeptoren entdeckt. Und dann in weiterer Folge gab es quasi die Idee, hey, wir könnten das blockieren und damit die T-Zellen wieder aktivieren. Und 2010 gab es dann die ersten klinischen Versuche, wo man gesehen hat, wow, das funktioniert bei manchen Tumoren unglaublich gut. Und 2018 haben die beiden Herren, also Honsch und Jim Allison, den Nobelpreis dafür bekommen. Das heißt, zeigt Ihnen aber auch, dass die Forschung leider Gottes relativ lange dauert. 20 Jahre ist schnell mal. Auch wenn man natürlich schauen muss, dass die Patientensicherheit gegeben ist. Man kann nicht einfach irgendwas einem Patienten injizieren. Aber das ist etwas, was mittlerweile in sehr vielen Kliniken in der ganzen Welt eingesetzt werden. Und ich hatte das, glaube ich, 2023 rausgesucht. Es gibt weltweit 5000 klinische Versuche, wo versucht wird, diese Medikamente noch ein bisschen zu verbessern. Also da tut sich sehr viel. Zurück zum tasmanischen Teufel. Wie bin ich zum Teufel gekommen? Ist ja nicht offensichtlich. Hatte persönliche Gründe, wie so oft. In dem Fall war das, dass mein allererster Labormitarbeiter, das war der Lindsay, der war aus Melbourne ursprünglich. Also da war Australier und wir hatten auch jemand anderen in unserer Massenspektrometrie-Abteilung, die war aus Tasmanien selber. Und ich bin den beiden länger im Ohr gelegen, wollen wir nicht irgendwas machen? Jetzt seid ihr beide da, wir sind in Österreich und sollten wir nicht irgendwas versuchen? Und so sind wir irgendwie drauf gekommen, wir könnten da ein Projekt starten. Das ist ein Bild von letztem Jahr, wo wir in Melbourne im Zoo waren und quasi diese Tasmanien, das ist auch übrigens die Spenden, die da quasi heute eingesammelt werden, das ist quasi dieses Save the Tasmanian Devil Programm. Und was wir damals herausgefunden hatten, das hat dann wiederum ein paar Jahre gedauert, haben wir 2019 publiziert, wir konnten zeigen, warum diese übertragbaren Krebszellen vom Immunsystem nicht erkannt werden. Also was ist der Mechanismus, dass das Immunsystem sie nicht erkennt? Weil man wusste schon, dass die Tumorzellen sehr, sehr wenig von diesen MHC an der Zelloberfläche haben. Also genau das, was wichtig ist, damit die T-Zellen, die Krebszellen abschießen können, aber irgendwie schaffen es die Teufel-Krebszellen, diese MHC-Gene runter zu regulieren. Und wir konnten einen Mechanismus zeigen, was damit letztlich auch neue Optionen liefert, wie man pharmakologisch mit Medikamenten diese Tumorzellen vielleicht und den Tumor behandeln kann. Und ich zeige Ihnen hier so ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann. Das ist jetzt nur illustrativ, was wir quasi mit der Publikation gemacht haben. Das sind hier jetzt die Tumorzellen. Hier sehen Sie eine Zellmembran. Hier ist der Zellkern. Hier wäre das Genom. Und hier sind so Wachstumsrezeptoren. Die sind sehr wichtig, damit der Tumor ständig Energie bekommt, damit er weiter wächst. Da sind so Hormone, die da rumfliegen. Wenn die dann drauf binden auf dem Rezeptor, werden Signalpfade in die Zelle hinein aktiviert. Und das führt dazu, dass manche Gene abgelesen werden und manche Gene blockiert werden. Und einerseits sind das Gene, die die Zellteilung und die Metastasierung erhöhen. Und andererseits konnten wir zeigen, dass wenn diese Wachstumsrezeptoren aktiviert sind, dass die MHC-Gene abgeschalten werden. Das heißt, wir konnten zum ersten Mal zeigen, einen Zusammenhang von einerseits, wie diese Wachstumssignale die Proliferation des Tumors beeinflussen und das gleichzeitig aber dazu führt, dass diese Zellen vom Immunsystem nicht mehr erkannt werden können. Wir haben hier dann auch mit dem australischen Botschafter quasi die Publikation gefeiert. Sehen hier, da hatten wir dann auch T-Shirts gemacht, Sympathy for the Devil, um die Rolling Stones zu zitieren. Das ist meine jetzt schon ältere Tochter. Genau, also was Sie hierbei sehen, ist auch wiederum, dass Wissenschaft ein Teamsport ist. Das sind nur die Mitarbeiter aus Wien, aber wir hatten da mit mehreren Laboren in England, in Australien und so weiter zusammengearbeitet. Und solche Projekte, die ziehen sich über Jahre. Also das ist leider, das war bei der Pandemie völlig anders, oder wo ständig ein neues Resultat kommt und man musste das irgendwie interpretieren oder so. Aber normalerweise ist Wissenschaft relativ mühsam, langsam. Man muss die Sachen drehen und wenden, mit einer neuen Methode nochmal anschauen. Ist es wirklich so, das Ding nochmal wiederholen? Und wenn dann alles klappt, dann versucht man das halt in einer möglichst guten Zeitschrift zu publizieren. Gut. Der übertragbare Krebs beim tasmanischen Teufel heißt auf Englisch Devil Facial Tumor 1. Eins sagt Ihnen vielleicht schon, dass es mehr als einen gibt. Auf das komme ich gleich noch. Aber dieser ursprüngliche 1996 entdeckte Tumor stammt von einem weiblichen Tier ursprünglich. Die Frage ist dann sehr oft, aus welcher Zelle ist diese Tumorzelle entsprungen? Weil die kann ja theoretisch aus jeder Körperzelle entstanden sein. Interessanterweise ging dieser Tumor aus Schwanzellen hervor, also ein Schwannom. Das sind ganz spezielle Zellen, die die Nervenstränge umwickeln und damit die Signalübertragung verbessern. Also eine Schwannomzelle hat letztlich zu diesem Tumor geführt und wie schon gesagt, hat dieser Tumor irgendwie es geschafft, dieses MHC nicht mehr an der Oberfläche zu haben. Das ist quasi der Mechanismus, warum DFT1 vom Immunsystem nicht erkannt werden kann. DFT1, das suggeriert schon, da gibt es noch mehr vielleicht. Und das Spezielle ist, dass 2014 ein zweiter übertragbarer Krebs beim tasmanischen Teufel entdeckt wurde. Das ist hier im Süden auf dieser Halbinsel. Ich kann auch dazu sagen, der hat sich nicht so sehr verbreitet wie der erste. Das heißt, der ist mehr auf dieser Halbinsel beschränkt geblieben. Und was interessant ist bei DFT2, diesmal war es ein männlicher Teufel, von dem er herstammt. Das heißt, Das kann man wiederum von den Chromosomen gut sagen, dass da zwei völlig unabhängig entstandene Krebse sind. Wiederum aus Schwarmzellen. Ich glaube, keiner weiß zurzeit, warum das immer Schwarmzellen sind, die den Ursprung von diesem Tumor bieten. Und was da aber speziell ist, dass in dem Fall diese Tumoren schon noch diese MHC-Gene besitzen. Das heißt, man denkt, dass es hier wahrscheinlich ein anderer Immunmechanismus ist, warum diese DFT2-Zellen quasi nicht vom Immunsystem erkannt werden. Eine Frage, die, wie so oft in der Forschung, wo es keine Antwort gibt, ist, wie ist es möglich, dass innerhalb von so kurzer Zeit zweimal unabhängig so ein übertragbarer Krebs entstanden ist? Weiß man nicht. Es gibt Spekulationen. Manche behaupten, es ist das Ozonloch, mehr UV-Bestrahlung. Dann muss man aber wissen, dass das nachtaktive Tiere sind. Also ich glaube, denen ist wahrscheinlich ziemlich wurscht, ob untertags mehr Sonne ist oder nicht. Also man weiß nicht wirklich, warum in diesen letzten 30 Jahren zweimal jetzt so ein Tumor entstanden ist in Tasmanien. Ich habe Ihnen schon gesagt, bei DFT1, da konnten wir quasi zeigen, dass es diese Wachstumsrezeptoren gibt an der Oberfläche, die wichtig sind für das Wachstum. Bei DFT2 sind das auch Wachstumsrezeptoren, die heißen ein bisschen anders, ist nicht so wichtig. Und wir haben uns aber die Frage gestellt, sind die Signalwege quasi in der Zelle zwischen diesen beiden Krebsarten letztlich gleich oder ähnlich? Und was man dazu in der Forschung verwendet, wir haben in Wien keine tasmanischen Teufel, sei gleich mal dazu gesagt. Die gibt es auch nur sehr selten in Zoos. Ich glaube, die größte Population ist in Kopenhagen. Gibt es auch eine lustige Geschichte, da hat, glaube ich, es war ein dänischer Prinz, der eine Tasmanierin geheiratet hat oder was umgekehrt, weiß jetzt nicht, wer der Prinz und wer die Prinzessin war. Aber dann quasi als Staatsgeschenk hat quasi Tasmanien, Australien dann dem dänischen Königshaus ein Zuchtpaar an tasmanischen Teufeln gegeben und deshalb haben die dort eine größere Population. Wir haben das nicht. Was wir haben, sind Zelllinien. Und Zelllinien bedeutet in der Forschung, dass man zum Beispiel aus einem Tumor kann man Zellen, die tut man quasi zerteilen, dass dann die einzelnen Zellen rumschwimmen in einer Petrischale und die kann man dann weiter propagieren. Weil diese Zellen, Krebszellen, haben Sie schon gehört, die sind quasi unsterblich, die teilen sich immer weiter. Und so kann man dann aus Biopsien, die genommen wurden aus einzelnen Krebsen von oft entweder euthanisierten oder sonst wie verstorbenen Teufeln, kann man quasi Zelllinien herstellen, die in der Petrischale weiterwachsen. Das hat manche Limitationen, weil es gibt zum Beispiel kein Immunsystem in der Petrischale. Man kann sich dann trotzdem anschauen, wie diese Krebszellen reagieren. Und das sehen Sie hier zum Beispiel. Also das sind so Krebszellen, wo dieses violett-blaue, das wäre der Zellkern, und dann dieses grünliche, diese Stränge hier, das ist das Zytoplasma, der Zellkörper. Das ist eine DFT1-Zelle, das ist eine DFT2-Zelle. Sie sehen, auf den ersten Blick ist da kein Unterschied zu erkennen. Aber genetisch sind da schon große Unterschiede. Wie schon gesagt, das kommt von einem weiblichen Tier ursprünglich, das von einem männlichen. Und wir haben dann unterschiedliche Zelllinien verwendet, also drei Zelllinien von DFT1, drei Zelllinien von DFT2 und als Kontrolle haben wir eine Nicht-Tumorzelle verwendet, in dem Fall eine Hautzelle, Fibroblasten. Und haben uns dann quasi gefragt, haben die unterschiedliche Signalpfade, ich kürze das ab, um sie dann nicht zu sehr mit molekularen Details zu langweilen. Und wir konnten zeigen, dass sich die Signalwege unterscheiden. Also die haben unterschiedliche Signale unterhalb dieser Wachstumsrezeptoren, die dazu führen, dass die Zellen sich teilen und überleben. Eine zweite Frage war dann, können wir die Krebse medikamentös behandeln? Für DFT1 haben wir schon Krebse, haben wir schon Medikamente, die man verwenden könnte. Für DFT2 hatten wir das noch nicht. Was wir dann gemacht hatten, waren sogenannten Medikamenten-Screen, wo man mit Roboter, mit PPT-Roboter, hunderte verschiedene Medikamente testet. Wiederum, das sind Medikamente, die beim Menschen schon verwendet werden in der Tumortherapie. Und wir haben geschaut, welche von diesen Medikamenten töten die tasmanischen Krebszellen, aber nicht die Hautzellen. Weil man will ja quasi letztlich eine spezifische Therapie, wo nur der Krebs behandelt wird oder die Zellen zum Zelltod gezwungen werden, aber nicht gesunde Zellen. Und um auch das abzukürzen, wir haben da jetzt quasi zwei Medikamente gefunden, wo wir zeigen können, dass die ganz spezifisch diese beiden Krebsarten blockieren und dass das letztlich eine Möglichkeit wäre, wie man vielleicht in Kombination mit einer Impfung es schafft, den Krebs loszuwerden in der Natur. Mit der Komplikation, wie behandelt man Tiere in der Natur? Das ist schon schwierig mit einer Impfung, geschweige denn, wenn man denen etwas spritzen muss oder eine Salbe draufgeben muss. Das ist an sich wahrscheinlich total unrealistisch. Aber es gibt da trotzdem wahrscheinlich manche Szenarien, wo das relevant sein könnte. Zum Beispiel gibt es so Sicherheitspopulationen. Da haben sie gesunde Teufel genommen und haben die dann weggesperrt. In Australien zum Beispiel, auf Mainland Australien, gibt es gesunde tasmanische Teufelpopulationen im Gehege. Falls die mal alle aussterben in Tasmanien, dass sie noch quasi lebendige Tiere haben. Und vielleicht auch das als Beispiel, ich weiß nicht, wie oft Sie schon das Wort Präzisionsmedizin gehört haben, das ist ein bisschen so ein Schlagwort geworden, was alles und nichts heißt, weil ich glaube, man hat immer versucht, möglichst präzise zu sein, aber mit den molekularen Techniken heutzutage kann man da wirklich, bevor man jetzt blindlings irgendein Medikament nimmt, untersucht man zuerst genau genetisch einen Tumor in einem Patienten, versucht herauszufinden, gibt es irgendwelche schon bekannte Schwachstellen und wählt daraufhin erst das Medikament aus. Ähnlich wie wenn Sie zum Optiker gehen, weil Sie eine Brille brauchen, der nimmt auch nicht irgendeine Brille raus, die zu Ihrer Haarfarbe passt, sondern zuerst misst er mal die Sehschwäche. Und das kann man in der Präzisionsmedizin quasi auch machen. Man tut zuerst schauen, was genau ist genetisch verändert, um danach gezielt ein Medikament rauszusuchen. Und eine dritte Frage, die wir uns noch gestellt haben, das ist eine Publikation, die wir hoffentlich dieses Jahr veröffentlichen können. Die ist gerade in Revision. Was passiert, wenn wir diese Tumorzellen mit den Medikamenten behandeln? Weil vom Menschen ist bekannt, dass es dann sehr oft auch zur Resistenzbildung kommen kann. So wie es auch Antibiotikaresistenzen geben kann. Und wir haben uns das angeschaut. Und ja, das ist möglich. Das Spannende ist sogar, wenn man die Wachstumsrezeptoren von DFD2 blockiert, dann wird diese DFD2-Zelle auf einmal eine DFD1-ähnliche Zelle. Das heißt, die tun ihre Identität austauschen, da gibt es eine gewisse Plastizität, was wichtig ist auch zu verstehen, wenn man dann wirklich Behandlungen andenkt, dass man zum Beispiel Kombinationstherapien macht mit beiden Medikamenten, damit die Zellen nicht dem entkommen können. Ja, was sind die Ziele von unserer aktuellen Forschung dahingehend? Einerseits geht es da mal um Grundlagenforschung, einfach nur zu verstehen, wie können übertragbare Krebs überhaupt entstehen. Ich habe Ihnen ein paar Argumente genannt oder quasi Beobachtungen, die wahrscheinlich damit zu tun haben. Uns geht es auch ganz gezielt darum, dass wir tatsächlich Medikamente haben, die man quasi den Kollaborationspartnern in Australien anbieten könnte, mit dem K-Wert, wie genau man sie denn dann überhaupt zur Anwendung bringt. Und der dritte Punkt, wo wir sie auch unterstützen, ist, die sind jetzt relativ einige Jahre schon am Vorbereiten, dass sie Impfstoffe testen. Die mussten, das ist nicht leicht, die sind geschützt, da kann man nicht einfach in die Wildnis gehen und jetzt beginnen, Impfstoffe zu verteilen. Das heißt, die haben da, das ist ein langer Prozess, um das überhaupt mal genehmigt zu bekommen. Und die wollen eigentlich dieses oder nächstes Jahr beginnen, mit einem Impfstoff jetzt in Teufeln, die sie quasi in einem Gehege halten, die zuerst impfen und danach ihnen Tumorzellen zu injizieren. Das heißt, quasi kontrolliert sie zu krank zu machen und schauen, ob die Impfung vorher bekommen haben, ob die dann den Tumor loswerden oder nicht. Wenn das der Fall wäre, dann können wir quasi Stufe 2 jetzt wirklich überlegen, wie man diese Impfung breitflächig einsetzt, wie man mit Futterautomaten und sonstiges quasi die Tiere in der Wildnis erreicht. Ja, warum ist es wichtig? Worum glaube ich, dass es wichtig ist, dieses Thema zu erforschen? Haben wir, glaube ich, sind wir schon darauf eingegangen. Einerseits, weil diese Beuteltiere eine zentrale Rolle spielen im Ökosystem. Die sind so Apex Predators, sind an der Spitze. Das ist quasi das wichtigste Raubtier, dass mir das Wort einfällt. Dann aber ist es auch spannend, quasi diese vergleichenden Forschungen anzustellen zwischen Spezies, sei es im Hinblick auf Tumorentstehung, im Hinblick auf Immunsystem. Was haben die gleich mit dem Menschen, was nicht? Und natürlich, was man sich auch die Frage stellen muss, ist, gibt es vielleicht übertragbare Krebse viel häufiger, als uns bewusst ist, aber da sind einfach viele Tierarten ausgestorben. Und natürlich, wenn die nicht mehr da sind, tun wir uns schwer. Trotz Fossilien kann man da natürlich relativ wenig aussagen, ob die nicht vielleicht manche Tierarten aus dem Grund ausgestorben sind. Und die Frage ist, was hat das für Implikationen für die Zukunft? Im Hinblick zum Beispiel auf diese Muschelkrebse und maritimes Leben. Um meinen Vortrag aber abzuschließen, weiß nicht, wer von Ihnen das englische Sprichwort kennt, der Elefant im Raum. Ich habe gestern nachgeschaut, es kommt aus Russland anscheinend, also nicht aus dem angloamerikanischen Raum, dieses Sprichwort. Damit meint man, dass es so ein ganz, ganz wichtiges Thema gibt, das aber keiner noch angesprochen hat im Raum. Und jeder weiß es, sieht den Elefant, aber keiner traut sich es anzusprechen. Und der Elefant im Raum bei dem Thema ist in der Regel, gibt es das auch beim Menschen? Gibt es übertragbaren Krebs beim Menschen? Ich kann auch dazu sagen, mit den Schülern heute kam sehr oft die Frage, ist es auch gefährlich, wenn mich ein tasmanischer Teufel beißen würde, könnte der mich dann quasi krank machen? Ich glaube, das kann man sagen, das ist, ich würde 0% Wahrscheinlichkeit dem geben. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich, weil das Immunsystem von uns auf jeden Fall die Zellen von einer anderen Tierart erkennen würden. Das ist einfach nicht vorstellbar. Da müsste man schon komplett immungeschwächt sein und dann stirbt man wahrscheinlich an etwas anderem zuvor. Das heißt, diese Übertragung vom tasmanischen Teufel auf den Menschen, das können wir, glaube ich, ist zwar interessant zu überlegen, aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Aber die Frage ist, gibt es übertragbaren Krebs bei Menschen? Und was gibt es da für Evidenzen in die Richtung? Gibt es übertragbaren Krebs? Ich möchte es auch nochmal präzisieren. Also mir geht es wirklich in dem Fall darum, ob Krebszellen von einem Menschen zum anderen übertragen werden. Nicht der Fall von HPV zum Beispiel, wo ein Virus übertragen wird und das Virus verursacht dann Krebs. Da gibt es sehr gute Evidenz, gibt auch eine sehr gute Impfung. Aber in dem Fall geht es wirklich darum, Zellen, die übertragen werden von Individuum zu Individuum. Und die Antwort ist eigentlich nein. Und der Grund ist der, weil unser Immunsystem unglaublich effizient ist, um zu unterscheiden zwischen Selbst- und Fremdstrukturen und unter anderem T-Killerzellen, aber nicht nur die, gibt es noch B-Zellen und Antikörper und vieles andere, natürliche Killerzellen, die sind sehr effizient, um solche Einträge von fremden Strukturen zu erkennen und abzutöten. Wie Sie dem eigentlich aber entnehmen können, gibt es dann doch vielleicht ein paar Fälle. Und die mag ich Ihnen kurz darlegen. Ich denke, es gibt drei Kategorien, wo man von übertragbarem Krebs beim Menschen sprechen kann. Erstens, es gibt ganz seltene Tumoren in der Plazenta, wo quasi in dieser Zellschicht, die eigentlich dafür zuständig ist, dass der Fötus, der Embryo sich gut einnisten kann in der Gebärmutter, diese Zellen beginnen zu entarten und die können sowohl übertragen werden auf das Kind als auch auf die Mutter. Also ist quasi, das wäre konzeptuell zumindest ein übertragbarer Krebs, den man sich vorstellen könnte, aber ist sehr selten. Zweites Beispiel ist medizinisch bei Organtransplantationen. Es kommt vor, sehr, sehr selten Gott sei Dank, dass man zum Beispiel eine Leber transplantiert und die Leber, die hat Krebszellen in sich. Dann übertragt man das an einen jemanden, der eine neue Leber braucht. Um diese Transplantation erfolgreich vollziehen zu können, muss man dem Immunsuppressiver geben. Das heißt, das Immunsystem ist geschwächt beim Empfänger. Und das kann dann dazu führen, dass diese Krebszellen überleben und quasi nicht getötet werden. Und dritter Fall, der mir noch einfällt, ist, gibt auch wiederum ganz, ganz selten Fälle, wo Ärzte, Ärztinnen sich quasi verletzen bei einer Operation, chirurgischen Operation oder so weiter und dann unter Umständen Zellen des Patienten in die Wunde einbringen. Und da gibt es ein paar Reporte, ein paar wenige, wo diese Zellen dann quasi nachgewiesen werden können und weiter wachsen oder erst dann quasi abgetötet werden müssen. Aber insgesamt würde ich sagen mal, kein bekanntes Risiko, keine Gefährdung. Ich glaube, übertragbarer Krebs in der Form beim Menschen ist mit Ausnahme von diesen Fällen hier kein Thema. Natürlich kann man sich immer fragen, was wissen wir alles nicht? So wie wir auch über den tasmanischen Teufelkrebs vor 30 Jahren nicht wussten. Die Muscheln sind auch erst seit 10 Jahren bekannt. Und ich möchte enden damit, was kann man jetzt für Lehren ziehen aus den Erkenntnissen vom übertragbaren Krebs beim tasmanischen Teufel. Da wird hier gerade einer in die Freiheit entlassen. Die werden quasi abgewogen. Das ist eine Mitarbeiterin von mir, die Anna. Die haben auf einer Insel so eine Sicherheitspopulation. Da kommt man nur hin mit einer Fähre. Da gibt es keinen Tourismus und da gibt es quasi nur gesunde Teufeln. Und die werden dann quasi werden Blutproben entnommen und so weiter. Das wären für mich so die fünf wesentlichen Punkte. Einerseits, können wir besser verstehen dadurch, wie Tumoren sich vor dem Immunsystem verstecken. Das nennen wir mit Fachbegriff Immunevasion, Immunescape, war bei der Pandemie auch quasi, dass das Virus sich ständig mutiert, um den Antikörpern zu entkommen. Tumoren machen ganz was Ähnliches. Zweiter Punkt, Genetik. Welche Faktoren begünstigen, dass Tumoren überhaupt entstehen können? Dritter Punkt, Metastasen, was sehr, sehr wichtig ist und letztlich vielfach der Prozess ist, der einen dann tötet, wenn man mit einem Tumor angesteckt ist, dass die Tumorzellen irgendwann beginnen, sich in unterschiedlichste Organe zu siedeln, in Lymphknoten, in die Lunge, in die Leber. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht hat das manche Parallelen zu dem, wie wenn eine Krebszelle von einem Individuum zum anderen übertragen wird. Also auch da, glaube ich, gibt es einige Sachen, die man lernen kann. Genauso wie sich Tumoren über die Zeit verändern, also Krebsevolution und letztlich auch, wie man neue Medikamente entwickeln kann, um diese Wachstumspfade zu blockieren. Gut, und damit bin ich am Ende. Sind nochmal so zusammenfassend. Ich hoffe, dass es halbwegs verständlich rübergekommen ist. Der tasmanische Teufel leidet an einem sehr speziellen Form von Krebs, die übertragbar ist, hat zu einer Reduktion der Population zu über 80% geführt. Wird sich zeigen, ob das noch weiter absinkt, ob die ganz verloren geht, die Population, oder ob sich die wiederholt. Die involvierten Mechanismen sind zum Teil verstanden, aber nicht alle. Unter anderem hängt es zusammen mit diesen MHC-Genen, die von Zellen verwendet werden, damit dann das Immunsystem Antigene erkennen kann. Wir lernen über diese Forschung eben von so Nicht-Modellorganismen, von eher ein bisschen exotischeren Spezies, letztlich schon noch was über humane Krebserkrankungen. Ich habe Ihnen dargelegt, dass wir eigentlich nicht von natürlich übertragbaren Krebsarten beim Menschen ausgehen können. Positive Nachricht. Das habe ich untertags mit den Schülern vor allem relativ intensiv diskutiert und besprochen, dass unser Immunsystem eine unglaublich wirkungsvolle Waffe ist gegen Krebs, gegen Infektionen. Diese Waffe kann man einsetzen oder noch besonders schärfen über Immuntherapien, über Impfungen. Kann auch manchmal schiefgehen, dass eine Immunantwort sich gegen einen selber richtet, dann hat man Autoimmunität. Das heißt, da geht es auch sehr stark um die Regulation letztlich der Immunantwort. Aber dass das mit ein Grund ist, warum wir Homo sapiens letztlich mit Krebs auch relativ gut umgehen können und dass das letztlich eine Alterserkrankung ist, oder? Das heißt, muss man auch sehen, evolutionär gesehen ist es wichtig bis zur Fortpflanzung, dass man möglichst gesund bleibt und dann evolutionär gesehen wird es weniger und weniger wichtig, wie gut es uns geht. Und da setzt aber die moderne Medizin ein mit Immuntherapien und so weiter, dass wir da wirklich nicht jeden Krebs heilen können, das habe ich schon erwähnt gehabt, aber dass wir besser und besser verstehen, wo wir ansetzen können und damit viel höhere Überlebensraten erzielen. Und damit möchte ich mich bedanken. Das ist, sind die Kollaborationsleute von Hobart, Andy Flies. Da waren wir letztes Jahr bei einem Workshop. Und das ist mein Team in Wien. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Ihre Fragen bereit.
Unsere nächsten Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender unter akademietraunkirchen.com/events. Wir freuen uns, Sie bei einem der nächsten Vorträge an der Internationalen Akademie Traunkirchen zu begrüßen. Denn Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen.